Willkommen zu «Fäusi Federal». Das ist das Gespräch mit interessanten Gästen direkt aus dem Bundeshaus zu euch heim. Heute mit dem Urs Arpter. Er ist Direktor vom Schweizerischen Versicherungsverband. Und natürlich, wir müssen über Platten reden, über den Bergsturz, der vor rund 6 Wochen im Lötschental passiert ist. Ein wahnsinniges Ereignis. Sie sind rund 2 Wochen später, haben Sie einen Augenschein genommen, für die Versicherer natürlich, weil das ganz ein wichtiges Ereignis, ein grosses Ereignis ist, was nicht immer gibt. Was haben Sie dort gesehen? Was haben Sie gemacht dort?
Ja, als erstes war es einfach eindrücklich, was da alles oben runtergekommen ist. Also, der Berg ist jetzt 100 Meter kleiner. Das ist eine riesige Steinmenge, die im Tal ist, die über 2 Kilometer lang das Tal verschüttet hat und das Dorf drunter. Und es ist schon schrecklich für die Bevölkerung, das zu sehen, was das bedeutet. Mhm. Dann auch der See, der hinterher entstanden ist, wo einfach noch weitere Gebäude unter Wasser setzt. Also, es ist dann nicht fertig, wenn der Stein da unten ist. Da war ich beeindruckt, wie die Gemeinde das gemacht hat. Also, es ist super organisiert, jeder hat seine Rolle. Da profitiert die Schweiz sicher aus der militärischen Ausbildung, die einen Teil von denen mal hatte. Die Rationalität und einfach einmal hindern und jetzt packen wir es an, jetzt machen wir es Beste draus. Das hat beeindruckt.
Mhm. Versicherer haben kurz darauf aber mitgeteilt, sie schätzen den Schaden auf 320 Millionen Franken. Was ist das genau? Erstens, wie schätzt ihr das und was beinhaltet das?
Ja, das war eine Umfrage bei unseren Versicherungsgesellschaften. Der Kanton Wallis hat ja keine kantonale Gebäude für sich, die obligatorisch ist, sondern eine freie Märkte. Und das funktioniert tiptop mit dem freien Markt. Da stehen die Gesellschaften miteinander in Konkurrenz. Und entsprechend haben die gefragt, wie viele Zahlungen haben. Und das gibt Gebäudezahlungen, das gibt der Hausrat, also alles, was im Haus drin ist, eben nicht das Gebäude selber. Es gibt natürlich auch Unternehmen, die nicht funktionieren können. Betriebsunterbruch und ein Auto, das kaputt gegangen sind. Und das haben wir zusammengezählt und das hat 320 Millionen gegeben.
Das klingt nach einer sehr grossen Summe. Gibt es irgendein vergleichbares Ereignis, wo eine ähnliche Summe, oder wie muss man das einordnen vielleicht?
Ja, das gibt es. Das ist nicht einmal so außerordentlich hoch. Also das letzte Jahr, die Umwetterschäden, der Hagel, Wasser, das man im Tessin hatte, war eine ähnliche Summe.
Also da Matschatal, Locarno,
ja, genau, das ist das.
Auch im Sommer, glaube ich. Ja.
Auch im Sommer. Und der Hagel nimmt zu, oder? Das ist ganz eindeutig. Wir haben immer mehr Hagelschäden, die kommen, Wasserschäden. Aber grundsätzlich ist das für die Versicherung handhabbar. Das hat es immer jemanden gegeben, sogar hat es auch schon viel grössere Ereignisse gegeben.
Und wie funktioniert das? Wie zahlt das eine Versicherung? Hat sie da so viele Reserven auf der Seite? Oder wird jetzt das zu einem Problem? Oder ist das einfach, wenn es normal ist, sind wir auf das vorbereitet?
Wir sind darauf vorbereitet, das ist kein Problem. Wir haben den sogenannten Elementarschadenpool. Das heisst, die Versicherungen sind zusammen, tun Prämien und die Schadenzahlungen ausgleichen miteinander, sodass das eben ein Ausgleichsmechanismus zwischen der Gesellschaft wie zwischen den Versicherten schlussendlich in der ganzen Schweiz gibt. Und da sitzt man zusammen. Mhm. Wir sind noch am gleichen Tag, wo der Platte passiert ist, das erste Mal zusammengesessen und darüber geredet. Und innerhalb von 24 Stunden ist dann klar gewesen, das ist ein Felssturz und das wird entsprechend bezahlt.
Jetzt haben Sie erwähnt, der Kanton Wallis hat keine obligatorische oder kantonale Gebäudeversicherung. Das heisst, im Platten hat es vielleicht Leute gegeben, die nicht versichert waren. Was ist mit denen?
Ja, zuerst muss man mal einordnen, wie viele gibt es von denen. Durch das, was einem Kanton Wallis, wenn man eine Hypothek möchte, eine Gebäudeversicherung dazu braucht, ist das über 90%, die eine Versicherung hatte. Das ist die Diskussion über Obligatorium, nicht Obligatorium, ist in der Praxis dann nicht so wichtig. Also ein paar, die haben bewusst
heißt, keine. Banken geben gar keine Hypothek? Aha, weil natürlich das Gebäude möglicherweise Sicherheit ist.
Genau.
Und darum sagen sie, das muss versichert sein, sonst ist es keine Sicherheit.
Ja, genau, das ist es. Ne?
Muss man vielleicht erklären, oder?
Ja. Und dann hat es eben fast niemand, das sind Leute, die keine Hypothek haben, die bewusst keine Versicherung eingegangen sind. Ja, die kommen für das, was nicht versichert, dann nichts über.
Wir haben, als wir bei Bern einfach bei unserem Podcast darüber geredet haben, dass der Bund jetzt 5 Millionen gesprochen hat, haben wir einige Feedback gehabt, die gesagt haben, jetzt sehen wir, die haben kein Obligatorium und jetzt müssen wir Flachländer denen im Platten wieder irgendwie Geld zahlen. Ist das wirklich eine Gefahr jetzt? Oder?
Nein, das ist nicht wirklich das Thema. Sondern die Gebäude sind eben grösstmehrheitlich versichert. Mhm. Was nicht versichert ist, ist die öffentliche Infrastruktur. Gemeinden versichern sich nicht, weil sie sagen, ich habe ja eine Gemeinde, wo wenn ich etwas zahlen muss, wenn etwas kaputt gegangen ist, ich kann Steuern heben. Ja, und jetzt im Platten, da wohnt niemand mehr, das sind alle vorgezogen, wie kommen die zum Geld? Also ist das primär ist das die Finanzierung der Gemeindeaktivitäten, von den Schäden, die im Dorf passiert sind. Und dann, ja, Härtefall ist der Gemeinde frei, das entsprechend abzurechnen. Das ist ihre Entscheidung. Mhm.
Also es geht vor allem bei diesen Geldern um Infrastruktur, um Strassen, vielleicht auch Strom, Leitungen oder irgendwie so Sachen. Wobei, die sind ja wieder versichert, weil sie einer Firma gehören. Es ist alles, glaube ich, es ist am Schluss das, was bei der Gemeinde hängen bleibt, nicht wahnsinnig viel. Oder es ist Kantonsstrasse, dann ist der Kanton Wallis, der sie dann finanzieren muss.
Ja, da hat es natürlich beides gehabt. Es hat Kantonsstrasse und Gemeindestrasse. Okay. Die ganze Infrastruktur ist weg. Also da lebt man von mehreren Monaten bis im Jahr, bis die Stromversorgung hinter einem Teil vom Tal wieder rum ist. Das sind schon Investitionen, wenn man über den ganzen Schutthügel hinweg muss, so einen Strom machen. Oder auch die Abwasserabfuhr, oder? Das wird eine grosse Investition. Und das langt schon bei der Gemeinde. Also die ist schon gefordert.
Jetzt ist klar, Sie sind diesbezüglich Partei, aber die Debatte zwischen kantonalen Gebäudeversicherungen, die ein Monopol haben, und Privatversicherer. Was sind Ihre Argumente, warum es vielleicht eben besser ist, wenn die Privaten das machen?
Also als erstes, das sind kantonale Entscheidungen. Oder? Jeder Kanton hat sich können organisieren und es gibt drei Varianten. Die einen haben sich für eine kantonale Gebäudeversicherung entschieden, andere sagen Privatwirtschaft, komplett frei, wenn man sich möchte versichern, und andere sagen Privatwirtschaft und das Obligatorium. Also das heisst, es sind zwei unterschiedliche Entscheidungen. Privatwirtschaft kann das alles abdecken. Wir können das machen. Wir sehen keinen Grund, um das in einer kantonalen Gebäuderung zu machen, weil Privatwirtschaft das abdecken kann. Aber es ist historisch gewachsen. Die Kantone sind zufrieden mit der heutigen Struktur. Also kann man das einfach so weiterfahren. Das System hat sich bewährt.
Mhm. Wie kann man etwas sagen zur Prämienhöhe? Also ich als Liberaler sage natürlich, vermutlich ist das Monopol ist in der Regel immer teurer, weil es keine Konkurrenz hat, die dafür sorgt, dass man muss bei den Preisen schauen muss. Kann man da etwas sagen, wenn man schweizweit einen Vergleich macht? Oder ist das schwierig?
Ja, das ist noch schwierig, weil der Preis ist in erster Linie von der Lage vom Kanton abhängig.
Also natürlich.
Gebirgskantone sind viel teurer als Flachland. Mhm. Und es sind eben oftmals Gebirgskantone, die dann privat versichert sind. Also das Wallis ist ein Gebirgskanton. Mhm. Und damit ist der Vergleich noch schwierig. Was ist? Oder? Wir haben einen grossen Druck in der Administration, um eben konkurrenzieren günstig zu sein. Da glauben wir, sind wir gut unterwegs. Und dafür gibt es natürlich auch Außendienstmitarbeiter, die Kunden haben, die wir auch zahlen.
Mhm. Jetzt eben, Sie sagen, die Gebirgskantone sind teurer. Die Debatte hat man ja auch ein bisschen gehört nach dem Bergsturz von Platten. Ja, lohnt es sich überhaupt noch in den Bergen, das wieder aufzubauen, das Platten? Und sind nicht die Risiken viel zu gross? Und man sollte doch, es hat wirklich Flachländer natürlich gegeben, die gesagt haben, ja, lasst doch die Alpen sein. Ja, ist das zu teuer, dort oben wieder aufzubauen?
Ja, als einer, der in den Bergen aufgewachsen ist, habe ich da eine klare Meinung. Also, ein objektiviert. Oder? In erster Linie ist das teurer geworden, weil wir heute ganz anders bauen. Also ein Wintergarten ist viel schneller kaputt wie früher ein Bauernhaus, wo alles einfach aus solidem Holz bauen ist und dort steht, draussen zu brennt natürlich. Mhm. Aber für Elementarschäden einfach wie Hagel ist das viel weniger empfindlich. Dann haben wir heute auch eine Inflation, die durchschlägt. Also die Gebäude sind schöner gebaut, besser gebaut, teurer gebaut. Und wir haben die Analyse gemacht. Und die zwei sind die Haupttreiber, wieso die Prämien hochgegangen sind in den letzten Jahren. Mhm. Es ist nicht Klimaereignisse, die intensiver geworden sind. Das gibt es auch, ja. Mhm. Insbesondere Hagel ist intensiver geworden. Aber gesamthaft sind die anderen zwei der Treiber.
Mhm. Jetzt, es gibt ja noch andere so grosse Ereignisse, die man hier im Bundeshaus immer wieder diskutiert. Seit Jahren werden immer wieder Vorstöße eingereicht wegen Erdbeben. Mhm. Ich sage jetzt als Bewohner vom Kanton Bern, das kümmert mich nicht wahnsinnig, weil historisch ist Bern jetzt nicht zu Erdbeben gefördert, aber das Wallis ist es, Basel-Stadt ist es, da redet man von unglaublichen Beträgen. Das ist dann nicht mehr 320 Millionen, sondern das sind Milliarden, auch in, ich glaube, zweistellig oder sogar noch mehr, wo dort auf dem Spiel stehen. Es ist immer abgelehnt worden, eine nationale Erdbebenversicherung zu machen, weil natürlich eben die Berner und alle anderen haben gesagt, wieso sollen wir zahlen für ein Erdbeben in Basel? Ist das wie sieht das für einen Versicherer aus, für ihre Mitglieder? Sind die für oder gegen so eine nationale Erdbebenversicherung?
Ja, da müssen wir jetzt unterscheiden. Also erstmal, vielleicht, der Schaden ist tatsächlich enorm. Wir reden vom sogenannten 500-Jahre-Ereignis. Also alle 500 Jahre kommt das von der Erwartung her vor, von 30 Milliarden. Also das ist wirklich eine andere Summe. Und insofern müssen wir uns schon damit auseinandersetzen. Die Frage ist, soll das freiwillig sein, soll das obligatorisch sein und soll es eine Versicherung sein oder soll es eine Steuer sein, die später gemacht wird. Mhm. Und das diskutiert jetzt auch Bundesbern. Da kann ich gerade sagen, Eine Steuer, das sehen wir nicht, weil das ist im Schadenfall, wo man dann nochmal zusätzlich auf Bürgerinnen und Bürger zugeht und sagt, jetzt muss man mal Geld geben. Dann, wenn es sowieso schon ein grosses Problem hat.
Also das Teil heisst eventual Erdbebenversicherung? Irgendwie,
eventual Verpflichtung, weil genau. Es eben keine Versicherung ist.
Genau, sondern dann, wenn es passiert ist, dann könnte man allen eine Rechnung schicken, um sich sehr vereinfacht zu formulieren, oder?
Ja, theoretisch kann man sich stellen. Die Frage ist, ob der Bundesrat dann den Mut hat, in dieser Situation zu sagen, wir verlangen das. Oder ob es dann ähnlich ist wie in der Pandemie, sagen, jetzt haben wir eine Härtefallregelung, wir verzichten darauf. Mhm. Und dann ist es eben einfach zulasten der nächsten Generation. Es geht die Schulden vom Staat.
Also eingereicht worden ist das vom Lötschenthaler, also Oberwalliser, ja. Ständerat Beat Rieder. Vor dem Bergsturz, muss man aber sagen, oder? Und zwar eben, ich nehme an, ich habe ihn nicht gefragt, weil alle anderen Versuche sind bis jetzt gescheitert. Darum will er so etwas machen. Das ist, eigentlich ist es ja keine Versicherung, oder? Sondern es ist einfach eine Eventualverpflichtung, die man in ein Gesetz hineinschreibt und dann überlegt, ob man es tatsächlich macht. Und was ist denn, eben, Sie sagen am Schluss, möglicherweise ist es dann einfach eine Schuldenwirtschaft vom Staat, oder? Weil man das so abbuchen.
Genau, darum glauben wir nicht, dass das eine Lösung ist, die uns wirklich als Schweiz weiterbringt. Eine Versicherungslösung, also wir haben immer mehr Leute, die sich tatsächlich versichern. Wir sind jetzt auf 22% okay. von der Versicherungssumme. Okay. Das ist steigend, jedes Jahr 2-3% mehr. Das kann man einfach auch laufen lassen, das Problem reduziert sich. Oder ein Obligatorium, ganz analog eben zu den Elementarschäden, das ist machbar aus unserer Perspektive und versicherungsmäßig komplett abdeckbar. Mhm.
Und also, man muss vielleicht erklären, es ist ein 500-Jahre-Ereignis und darum gibt es natürlich viele Leute, und ich gehöre auch dazu, die eben sagen, ja, ich weiss gar nicht, ob ich das muss oder so. Also, man hat manchmal ein bisschen Angst, dass man sich überversichert, weil man irgendwie das Gefühl hat, ja. Und am Schluss, gewisse Risiken ist auch okay, wenn man sie selber trägt. Also, irgendwie. Die Frage ist einfach, wir wissen nicht, wann es kommt, oder? Das 500-Jahre-Ereignis, das kann ja auch schneller kommen, oder?
Es kann jederzeit kommen. Also, vor 600 Jahren haben wir das letzte grosse Ereignis gehabt. Das ist
wer also nachher?
Wer also nachher? Ja, jetzt hoffen wir das natürlich nicht und es kann noch mal 500 Jahre auch so sein. Aber das ist so ein Spiel gegen die Wahrscheinlichkeit. Und jetzt ist die Frage, was ist die individuelle Entscheidung? Und grundsätzlich sind wir der Meinung, die Schweiz ist fahr gut mit der Eigenverantwortung. Oder sagt man, nein, das ist zu gross für das Kollektiv, das ist zu teuer. Da müssen wir etwas machen. Mhm. Lass uns ein Obligatorium machen.
Sind Schweizerinnen und Schweizer im Durchschnitt eher mehr versichert als sagen wir Nachbarländer oder sind wir, also oder weniger? Tun wir mehr Eigenverantwortung oder leisten wir uns eine gute Versicherung, könnte man auch sagen?
Ja, die Schweizer leistet sich überdurchschnittlich gute Versicherung. Das fängt aber schon an, auch bei den Rahmenbedingungen, die der Staat legt. Also die zweite Säule als Beispiel ist auch eine Versicherung. Mhm. Im Ausland ist das stärker über das Umlageverfahren, sprich über die Schulden von dem Staat gelöst. Das gibt uns eine bessere Versicherungsdurchdringung mal im Lebensgeschäft. Aber auch im Nichtleben. Die Schweizer schliessen schon mehr ab. Sie können sich so offensichtlich leisten und es ist ihnen wert. Und das Glauben ist gut. Es gibt ihnen Schutz und es gibt uns als Schweiz auch Schutz im Schaden. Mhm.
Ich muss vielleicht sagen, oder eine Versicherung, es führt dazu, dass man gewisse Risiken letztlich tut, zusammen mit anderen, die die gleiche Prämie beim gleichen Versicherer abgeschlossen haben, tut miteinander tragen. Es ist eben nicht ein Verlust von Eigenverantwortung, sondern man tut es einfach gemeinsam tragen mit einem Kollektiv. Ich muss das vielleicht wieder mal erklären, weil das viele nicht verstehen, oder, was es ist.
Ja, das ist ein guter Punkt. Oder? Da können wir in die Geschichte von der Versicherung zurückgehen. Das ist weitgehend Anfangs 19. Jahrhundert entstanden, wo sich die Leute einfach zusammengetan haben. Und das waren dann anfangs auch Genossenschaften gewesen, zum Teil heute Genossenschaften, Aktiengesellschaften. Und man sagt, wir tun das zusammen, jeder zahlt ein bisschen etwas ein. Und der einen grossen Schaden hat, der kommt das Geld dann wieder rüber. Und das funktioniert, das ist ein Ausgleichsmechanismus. Eigentlich eine sehr intelligente, einfache Konstruktion, um uns schützen, finanziell. Und das hat sich weiterentwickelt, professionalisiert und sind heute grosse Gesellschaften, die das anbieten. Aber das System ist immer noch das Gleiche. Viele zahlen Prämien, die wenigen kommen entsprechend dann eine grosse Summe über, die sie selber sonst können.
Darum muss auch die Versicherungsgesellschaft einen Schadensfall klar abklären. Ich habe kürzlich einen Parkschaden gehabt und dann hat mir der Mann von der Versicherung angerufen, weil er es angeschaut hat und hat genau wissen, was passiert ist, was ich weiss darüber, um es zu beurteilen. Das macht er ja, um alle anderen zu schützen, damit es nicht einen Missbrauch gibt.
Genau, das ist eine ganz wichtige Erkenntnis. Oder? Missbrauch, wenn man sagt, einfach, ja, ich habe jetzt eine Prämie gezahlt und da kann ich doch jetzt irgendwie das Geld
bekommen.
Das macht es viel teurer und für alle dann teurer. Und wir wollen die Versicherungsprämie möglichst günstig halten. Das ist wichtig, ja.
Sie haben die Altersvorsorge angesprochen. Das ist ein wichtiger Bereich oder, bei den Schweizer Versicherern. Und jetzt haben Sie ein bisschen, ja, man kann nicht sagen Krach, aber Sie haben eine klar andere Meinung, was Säule 3a angeht, als der Bundesrat, der im Entlastungspaket gern wette höhere Steuern beim Kapitalbezug von der Säule 3a verlangen. Das Argument von der Karin Keller-Sutter und dem Bundesrat ist, ja, das ist nur gerecht, weil wir an sich gleich viel Steuern verlangen wie im Rentenbezugsfall. Also, und man muss da etwas machen. Warum sind Sie da total dagegen?
Ja, wir glauben, dass es grundsätzlich falsch ist. Also, die Eidgenossenschaft hat ein Ausgaben- und nicht ein Einnahmenproblem. Und man redet ja auch vom Entlastungsprogramm 27, wir nicht vom Sparprogramm. Es ist nur, dass die Ausgaben weniger schnell wachsen und damit ist das eigentlich gar nicht ambitioniert auf der Ausgabenseite. Und jetzt will man das noch mindern mit zusätzlichen Einnahmen, die man macht, wo schlussendlich die Leute Jahrzehnte eingezahlt haben. Das ist eben nicht nur die dritte Säule, sondern auch die zweite, also die berufliche Vorsorge. Und wenn man das Kapital nimmt, dann gibt es massiv mehr Steuern. Das schauen wir auch von der Anreiz an, gegenüber von der Bevölkerung, von der Wirtschaft, als grundsätzlich falsch an.
Jetzt gibt es aber da auch eine Debatte im Bundeshaus, dass es einfach Leute gibt, die Leute, die behaupten, das nehme ich zu, die das Kapital beziehen. Und dann damit um die Welt reisen oder weiß auch nicht, auf Thailand gehen oder so, das Geld verprassen und dann zurückkommen und in der Sozialhilfe oder bei den Ergänzungsleistungen landet. Und darum ist das zunehmend wird das so ein bisschen als asozial angeschaut. Wenn ihr die schützen, wenn ihr das bewahren?
Nein, das ist nicht das Thema. Aber der Vorschlag vom Bund fängt bei 100'000 Franken Bezug an, also Pensionskasse. Die meisten Leute haben das Deckungskapital, also das Vermögen bei Pensionierung von mehr als 100'000 Franken. Die würden mehr Steuern zahlen. Also es geht um die grosse Menge bei der Bevölkerung. Mhm. Und damit haben wir eine Bevölkerungsdiskussion, nicht eine Einzelfalldiskussion. Die, die es verprassen, das gibt es immer wieder als Diskussion. Aber man hat das nicht können erhärten. Man kann die Zahlen nicht ermitteln, ob das eine relevante Zahl ist oder ein Einzelfall. Aber wir können die Regulierung nicht am Einzelfall orientieren. Das wird sehr bürokratisch und sehr zu viele Vorschriften. Wir müssen uns an der Menge, an der normalen Schweizer Bevölkerung orientieren.
Ganz aktuell ist gerade ein Vorstoss eingereicht worden von André Silberschmidt, der sagt, Säule 3a ab Geburt statt ab 18, weil man dann viel mehr Zeit hat, um etwas auf die Seite zu tun für später. Das hätten Sie wahrscheinlich Freude, weil das Volumen viel vergrössern würde von der möglichen Versicherungssumme.
Wir haben in erster Linie Freude, weil eine starke dritte Säule entlastet auch den Staat, weil es eine Vorsorge ist, weil man entsprechend für sich selber eigenverantwortlich spart. Das ist sicher eine gute, prüfbare Sache. Das Volumen für uns als Versicherer steht im Hintergrund bei dieser Überlegung. Wir sind vom System her überzeugt, dass es richtig ist.
Was sagen Sie zum Argument, wo links denn bringt und sagt, ja, das können sich eh nur reiche Leute leisten?
Das ist natürlich so, dass die drei Säule nicht alle gleich einzahlen können, ein Teil von Max nicht. Wir haben ja aber auch klare Ziele. Bei der ersten und zweiten Säule soll man 60% vom Lebensstandard können später mal als Rente beziehen. Wenn man es dann auch tatsächlich die Säule als Rente möchte beziehen und wer sich mehr möchte leisten möchte, macht die dritte Säule. Und damit haben wir kein Sozialproblem bei denen, die eben nicht mehr Vermögen, die 60% haben wir über die erste und zweite Säule sichergestellt. Und das andere, mehr, die Lebensstandard, ja, das soll man eigenverantwortlich machen.
Man muss ja nicht die ganze mögliche Summe von 7'200 irgendetwas Franken pro Säule 3a, die man kann einzahlen. Man kann auch ja mit 18 schon heute anfangen, einfach ein bisschen etwas auf die Seite tun. Also das ist ja, ich glaube auch, ich rede auch von mir selber, bin mir das erst bewusst worden, viel zu spät eigentlich. Ich hätte vielleicht schon mit 20 können ein bisschen etwas auf die Seite tun. Wäre jetzt dann bald irgendwann mal froh. Das ist vielleicht auch ein Tipp an die Leute. Tönt euch früher noch mit dem auseinandersetzen. Und Säule 3a, man kann sie auch beziehen für Wohneigentum oder Selbstständigkeit. Es ist ja nicht so, dass das nur für Zeit für 65, 70, whatever ist, oder?
Ja, da lohnt es sich früh, eine Vorsorgeberatung zu haben. Es geht eben nicht nur um Pensionierung. Wer eine Familie gründet, wer ein Kind hat, oder? Wie ist das, wenn der eine von beiden Partner eine Verletzung hat, eine Invalidität hat, sogar verstirbt? Das sollte man durchdenken, wenn man das lösen will. Und das gibt dann oftmals sogenannte gemischte Lösungen oder einfach auch eine Risikopolice für den Todesfall. Mhm. Das lohnt sich durchzudenken, das kann ich an Empfehlung wirklich sagen.
Erreichen Ihre Mitglieder die jungen Leute zu wenig? Also, dass sie das irgendwie, ja, dass das zu wenig Thema ist. Man redet immer wieder davon, dass junge Leute diesbezüglich ein bisschen Analphabeten sind, oder?
Ja, ich glaube, da kommen wir bei der Bildung, oder? Sogenannte Financial Literacy oder Finanzwissen. Genau. Oder? Es hat zu wenig Platz in der Schulbildung. Wir sollten mehr können Finanzwissen vermitteln, wie kann man eben sich selber auch organisieren. Nur schon, wie mache ich das Budget, wie teile ich mein Geld ein und wie schaue ich, dass wenn eben etwas sich so nicht so entwickelt, wie ich es möchte. Das gehört dazu und das würde es einfacher machen. Dass wir noch in der Beratung oder die jungen Leute herkommen, das ist nicht so. Aber das Wissen ist erschreckend tief. Den glauben wir, ist ein grosser Hebel.
Also viele Junge müssen ja, eine der ersten Versicherungen, die sie machen, ist vielleicht eine Autoversicherung oder eine Hausratsversicherung. Also von dem her, sie haben die Kundenkontakte, oder? Also an sich, aber gut, vielleicht Junge, die zuhören, oder? Ihr könnt das unten anschreiben. Wahrscheinlich interessiert euch das halt nicht mit 20. Aber. Und jetzt reden zwei Leute, die sich damit auseinandersetzt haben, weil sie es einfach irgendwann muss man dann, oder? Das ist vielleicht das Problem.
Ja, sicher, also die Themen sind weit weg. Oder? Man denkt, dass 20-Jährige gerne das Positive vom Leben und nicht an Risiken. Es ist unangenehm, oder, zum Denken. Aber durchaus in Gesprächen mit Jungen, wenn man mal das Thema adressiert, sie sind schon offen. Es wird zu wenig oft adressiert und sie werden nicht vorbereitet.
Kommt noch dazu, dass die Zukunft der AV, ja, natürlich, wir werden die AV nicht kaputt gehen lassen in diesem Land. Das ist eine der heiligsten Kühe. Und trotzdem, ich meine, die Entwicklung der ersten Säule ist in der Schwebe mit Finanzproblemen, die absehbar sind, wenn man jetzt auf 2035 oder noch weiter rechnet, sieht die Rechnung von der AHV dunkelrot bis dunkelschwarz aus. Von dem her ist es der richtige Zeitpunkt, um eigenverantwortlich etwas auf die Seite zu legen, oder?
Ich finde das noch ein guter Punkt, weil kürzlich ist in Europa die Frage gestellt worden, was kann man jetzt machen, um mit all diesen Finanzbedürfnissen von Europa Rechnung zu tragen.
Zum Beispiel im Sicherheitsbereich, oder?
Genau, ja. Genau, zum Beispiel im Sicherheitsbereich. Und dann haben wir die Versicherungswirtschaft gefragt, was könnte die beitragen? Und da hat es drei Antworten gegeben. Die erste ist, bitte weniger Bürokratie, lasst uns einfach wieder mal arbeiten. Mhm. Und die zweite ist, versuchen, so Umlageverfahren, wo eben wie die AHV bei uns sagt, die Jungen zahlen für die Eltern, zu reduzieren und mehr, dass man selber spart. Weil dann gibt es Kapital, das zur Verfügung steht, das die Wirtschaft treibt. Und das Dritte ist natürlich eben so ein Naturschaden gewesen. Und das ist der zweite, so eine starke zweite Säule. Das ist wichtig für die finanzielle Zukunft von der Schweiz. Die AHV hat eine grosse Rechnung, die wir werden müssen zahlen müssen. Und die sollten wir nicht noch grösser werden lassen.
Bürokratie ist ein gutes Stichwort, weil sie sind wie die Banken der FINMA unterstellt. Das wissen gar nicht so viel, auch hier oben. Ja. Ist nicht so bekannt. Und ich höre immer wieder aus der Branche, dass es FINMA ist sehr stark fokussiert auf den Finanzplatz, und zwar auf den Bankenteil vom Finanzplatz. Und Versicherungen sind ja sind ein anderes Geschäft. Wir haben das im Gespräch jetzt schon mal berührt, oder? Es ist ja nicht so ein Versicherungsrun, also dass Leute kommen zu der Versicherung und sagen, ich will mein Geld jetzt haben. Das ist ja gar nicht möglich, weil man kann Geld nur haben, wenn man einen Schaden hat. Oder? Und bei der Bank ist ja die grosse Gefahr für das Finanzsystem, dass ganz viele Leute gleichzeitig ihr Bankkonto abheben. Und das geht bei der Versicherung rein vom System her nicht. Wie gehen Sie um mit dem? Mit der Bürokratie, mit der Aufsicht, mit der Regulierung, die ja nur zugenommen hat in den letzten 15 Jahren.
Ja. Also jetzt kann ich einfach bestätigen, was Sie gesagt haben bis jetzt. Also wenn ich das Motorfahrzeugversicherung zahlt, weil ich misstrauisch bin, ob die Zukunft haben, dann muss ich mit dem Auto in die Wand fahren und einen Schaden produzieren. Das macht niemand, das ist nicht realistisch. Ja. Jetzt, wir haben zwei Forderungen. Oder? Wir möchten, wir nennen das risikoadäquat sein, also dass das Versicherung wie Versicherungen behandelt werden und Banken wie Banken. Und das Zweite, wir nennen das proportional, das heisst, dass Grosse wie Grosse und Kleine wie Kleine behandelt werden. Und da gibt es einen grossen Unterschied, ob das ein UBS ist auf der Bankenwelt oder ob es eine Appenzellenversicherung mit ein paar einzelnen Mitarbeitenden. Das sind ganz unterschiedliche Ausgangslagen. Und das möchten wir, dass das reflektiert wird und das sehen wir zunehmend weniger.
Bei der FINMA, also es dominiert halt wirklich die Bankensicht. Wäre es denn nicht in der Vorbereitung für das Gespräch habe ich gedacht, man muss es vielleicht halt aufspalten. Man muss die Firma aufspalten, weil es wird nie das Bankenwelt Schwergewicht ist vom Know-how auch bei der Firma, das wird man nicht können ändern, weil das einfach in der Schweiz unglaublich wichtig ist und ist ja vollkommen okay. Aber man muss vielleicht, damit die das Versicherungs-Know-how einbringen, die Aufsicht und die Regulierung, damit das funktioniert, muss man zwei verschiedene Organisationen haben.
Ja. Also wir haben das auch diskutiert. Nach okay. Credit Suisse oder ist jetzt der Zeitpunkt, wo wir auf die vorsichtige Seite gehen müssen. Und wir glauben nicht. Wir glauben, dass eine gemeinsame Aufsicht für Banken und für den ganzen Finanzmarkt schon das Richtige ist. Aber man muss entsprechend besser unterscheiden. Also jetzt gerade die Entwicklung von der FINMA, 1. April hat sie sich ein neues Organigramm gegeben, viel mehr in den gleichen Topf rein, also eine Risikoanalyse für alle aus einer Einheit, auch die Aufsicht aus einer Einheit. Da haben wir Fragezeichen, ob das der richtige Trend ist oder ob man das nicht müsste rückabwickeln und innerhalb von der FINMA wieder mehr auseinandernehmen und sachgerecht auch entsprechend dann regulieren und beaufsichtigen.
Mhm. Wie ist eigentlich die Versicherungswirtschaft mit dem Finanzplatz verknüpft? Weil es gibt ja schon auch Versicherungen, die zum Beispiel Hypotheken anbieten. Also, es gibt auch, wie soll ich sagen, auch die Risiken muss man ja, ich sage jetzt hindurch, das ist eigentlich nicht hindurch, man muss noch Rückversicherer muss man noch haben für ganz grosse Schäden, die brauchen Zugang zu Kapital, zu Kapitalmärkten. Oder wie eng ist es, wie muss man sich das vorstellen, wenn man das nicht kennt? Wie eng ist die Versicherungswirtschaft mit dem Finanzmarkt verknüpft?
Ja, das ist schon eng verknüpft und hat ganz unterschiedliche Sachen. Also das eine ist, dass eben eine Versicherung selber tut sich wieder versichern bei den Rückversicherungen. Mhm. Das ist ein geniales System, wo wir eben nicht direkt den Staat brauchen als Versicherung, wenn mal etwas schief ging, sondern das System sich selber kann heilen. Und das ist weltweit, wo man das Geld kann, dann, also die Risiken verteilen und auch das Geld wieder einsammeln, wenn das Risiko getroffen ist. Das Zweite ist, wir haben natürlich Lebensversicherer. Ich denke jetzt an Swiss Life, oder, wo natürlich zunehmend auch ins Anlagegeschäft hineingewachsen ist, bei Institutionellen. Und damit verwischt es eben schon an gewissen Ecken. Und das ist ein Grund für eine Finanzmarktaufsicht, um das Gesamtbild zu haben.
Mhm. Und es gibt dann, gerade auf linker Seite da oben, gibt es dann den Vorwurf, ja, am Schluss sind die Versicherer dann insbesondere im Anlagegeschäft ganz feste Immobilien, die treiben die Immobilienpreise in die Höhe, weil sie dort unbedingt Geld verdienen müssen. Das wäre alles nicht der Fall, wenn das staatlich wäre.
Also es geht natürlich genau umgekehrt. Mhm. Also dank der Anlagetätigkeit der Versicherungen gibt es mehr Immobilien und je mehr Immobilienwohnmöglichkeiten es gibt, umso günstiger wird die Miete. Und der Mietertrag fließt direkt zurück an die Kunden. Die sind ja in der Versicherung, zweite Säule, dritte Säule, eben Geld anlegend und für die generieren wir Ertrag. Also es genau umgekehrt, wie das die Linke sieht, aus meiner Sicht.
Der Mechanismus ist vielleicht ein bisschen zu wenig bekannt, weil man sieht immer nur vielleicht die Schwierigkeiten auf dem Wohnmarkt und es wird noch ein bisschen schwierig. Also wir haben eine Debatte, sagen wir so, woher wirklich was Ursache und was Wirkung ist, oder? Aber was ist denn die Ursache für die höhere Immobilienpreise in der Schweiz?
Also da sehe ich zwei Faktoren. Das eine ist einfach, weil die Schweizer Bevölkerung zunimmt. Also Zuwanderung gibt mehr Nachfrage und die Leute möchten zu Recht Wohneigentum haben und dann treibt das den Preis auf. Mhm. Das ist der wichtigste Faktor. Der zweite sind Bauvorschriften. Also auch da hat die Bürokratie halt schon zugelegt. Und es gibt ja Versicherungen, die sagen, da baue ich gar nicht mehr, weil ich komme fast nicht mehr an eine Bewilligung.
Okay.
Und damit gibt es noch zu wenig Lohnraum. Und dann geht der Preis auf. Also Bauvorschriften lockern, mehr Flexibilität würde helfen.
Und die linksgrüne Städte, die immer mehr sagen, ja gut, die dürfen da vielleicht schon bauen, aber es müssen 30, 50 oder wie viel Prozent auch immer, es muss gemeinnütziger Wohnungsbau sein. Was überlegt sich denn ein grosser Lebensversicherer, der vielleicht so ein Projekt hat?
Also er ist in erster Linie verpflichtet gegenüber den Versicherten. Er muss einen gewissen Ertrag generieren. Also er ist ja auch verpflichtet. Mindestzins als Stichwort, also so viel Prozent muss man liefern, muss einfach mit Sicherheit da sein. Also sprich, es wird einfach die Miete für die anderen höher. Wenn der eine künstlich tief gehalten wird, gehen die anderen rauf, damit es im Schnitt wieder stimmt.
Also man macht
alles, also die anderen.
Macht man macht eine Mischrechnung. Ja. Ja. Und es bleibt ihm gar nichts anderes übrig, muss man vielleicht auch sagen. Also die einen zahlen dann einfach faktisch für die anderen.
Genau.
Und es muss am Schluss der Ertrag stimmen. Ich finde das interessant, weil ich glaube, das ist typisch. Art und Weise, wie eine Versicherung funktioniert, ist etwas sehr Schweizerisches am Schluss des Tages. Oder? Also es ist ja nicht so, dass wir es erfunden haben. Wir haben nicht alles erfunden. Aber ich glaube, es entspricht ganz stark dem schweizerischen Naturell. Wir wollen Sicherheit. Wir wollen das aber auch untereinander abmachen. Mhm. Wir wollen nicht unbedingt den Staat, der etwas zu sagen hat. Oder? Also das ist, würden Sie das auch sagen? Das ist etwas typisch Schweizerisches, Versicherung.
Ja, selbstverständlich. Das würde ich gerne unterstreichen. Wir sind ein starker Versicherungsplatz. Gerade wegen dieser Denkhaltung sind wir übrigens der fünftgrößte Versicherungsplatz in Europa. Also auch wenn man nur schon die Schweizer Prämie mitrechnet im Vergleich zu anderen Ländern, weil es eben sehr ausgeprägt ist und wir auch sehr viel Wissen haben. Wir haben wirklich gute, starke Versicherungen, die auch wieder Arbeitsplätze geben. Mhm. Also es ist nur in der Versicherung selber 50'000 Arbeitsplätze. Mhm. Wir geben 4% der Schweizer Wertschöpfung und damit auch entsprechend Steuereinnahmen für die Eidgenossenschaft und für Kantone und Gemeinden. Und damit, wir sind ein wichtiger Teil von der Schweizer Kultur und Volkswirtschaft. Ja.
Wo man dann am Schluss auch wieder kann für die Infrastruktur in Platten einsetzen oder wo auch immer. Ja. Urs Arthur, danke vielmals für das Gespräch. Euch danke fürs Zuhören. Tönt einen Kommentar unten dran deponieren, einen Daumen nach oben da lassen oder schreiben mir auf dominik.feusi@nebelspalter.ch. Wir gehen in die Sommerpause. Ihr habt das schon gesehen. Weil die Galerie deshalb zu ist, haben wir uns so halblegales Kaffee organisiert. Also nein, die Cafeteria oben hat offen. Aber es war ein bisschen schwieriger gewesen als sonst.
Aber wir haben es.
Wir haben es. Und danke vielmals fürs Zuhören. Im August kommt die nächste Sendung. Danke vielmals und eine gute Zeit.